Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe.
Ich möchte einsteigen mit der Erinnerung, die Offenbarung ist ein gigantisches Puzzeln. Und Wahrheiten, die fürs Puzzeln wie für die Offenbarung gelten, manchmal muss man die Puzzleteile, die man meint, gefunden zu haben, wieder ganz neu zusammensetzen, weil es doch anders gekommen ist, als man dachte. Lange kann es dauern, bis Zusammenhänge sich als echte Zusammenhänge herausstellen, bis man merkt, das passt wirklich zusammen. Und bis ein Bild erkennbar wird, kann manchmal es sehr lange dauern. Aber hilfreich ist es, wenn der Rahmen erstmal gemacht ist. Wenn der Rahmen schon mal steht, hat man zumindest ein paar Orientierungspunkte. Die Sendschreiben, die wir durchgemacht haben, waren noch relativ einfach. Es waren konkrete Dinge, konkrete Menschen, konkrete Situationen. Jetzt tauchen wir ein in das Buch mit den 7 Siegeln. Und die nächsten Kapitel sind gespickt mit Begriffen, die deutlich machen, dass hier ganz viel Symbolisches zu sehen ist. Merkt man immer wieder, und da möchte ich immer wieder neu dran erinnern und dazu Mut machen, aufzupassen, wenn wir die Offenbarung lesen, auf das, was da steht. Ich sah wie, erschien wie, sah aus wie. Und das ist immer der Versuch, etwas zu beschreiben, was man noch nie gesehen hat. Es ist das Schlüsselwort der Offenbarung. Denn Johannes versucht, etwas zu beschreiben, was er nicht beschreiben kann, was für ihn unerklärlich ist. Das Wie steht für Dinge aus der Welt des Johannes, die er vor 2000 Jahren kannte. Und dann bekam er Dinge gezeigt in unserer Zeit hinein, was noch kommen soll, was noch kommen muss, was ich überhaupt nicht vorstellen konnte. Und das versucht er zu beschreiben. Und manchmal müssen wir grübeln, was könnte er da wirklich gesehen und wohl gemeint haben. Mal ein ganz junges Beispiel. Wenn vor ungefähr 50 Jahren zu meiner Jugend jemand zu Besuch kam, dann beschrieb ihm den Weg so über Bahnhof, Pizzeria, Eisdielen, Kirchen, wo er abbiegen musste. Wenn mir damals einer gesagt hätte, ach, nimm dein Telefon aus der Tasche, das führt dich hin, das sagt ja auch, wo du lang musst. Ich hätte gedacht, Science Fiction. Wie sollte man das erklären? Das ist gerade mal 50 Jahre her. Mobiltelefone gab es nicht, nämlich noch das erste Faxgerät, das ich auf der Bank damals kennengelernt habe. Das war so groß, wie wenn man 2 Waschmaschinen nebeneinander stellt, 2 große. Ein Faxgerät. Und wer benutzt heute noch Fax? Es gibt noch welche, die Faxe benutzen, aber eigentlich sind sie längst out. Und das sind 50 Jahre. Ne, das waren nicht mal 50, das sind nur 30 oder so, 40. Johannes aber hat vor 2000 Jahren gelebt. Es war die Zeit der Schriftrollen, der 1 PS-Wagen, also der 1 PS-Pferdestärke, ne? Nicht 150 oder so, ich weiß nicht, was eure Autos heute haben. 100 haben die meisten wahrscheinlich inzwischen. Gut, kann auch weniger haben. Es war die Zeit, als man Briefe schickte. Und wenn man schnell eine Antwort bekam, hat man ein paar Wochen gedauert. Zeit der Postkutschen war später noch. Ne? Also bei den Römern vielleicht schon ein bisschen. Von wegen, ich schicke mir Nachrichten, nach 2 Minuten rufe ich an, du hast noch nicht geantwortet. Das gab es nicht, eine völlig andere Zeit. Und ich denke, das muss man sich gerade in diesen vielen Bildern, die die Offenbarung uns bietet, immer wieder bewusst machen, dass Johannes versucht, etwas zu beschreiben, was er überhaupt nicht kannte. Und er versucht damit mit Dingen deutlich zu machen, die er kannte. Und für uns geht es um ein umgekehrtes Übersetzen. Wir müssen uns überlegen, was kannte Johannes, was könnte er gemeint haben, was könnte es sein. Und das macht es oft unvorstellbar auch für uns und auch mal wieder spannend. Weiter gilt, dass Gott selbst für uns aber auch unvorstellbar ist und bleibt. Auch wir werden Gott nie verstehen. Nie. Unsere Kenntnis wird wachsen und doch schreibt ja selbst Paulus, unsere Kenntnis ist Stückwerk. Ja, es werden sich ein paar Puzzleteile der Gotteserkenntnis im Laufe unseres Lebens mit Jesus zusammensetzen. Das Bild wird größer, aber ganz verstehen werden wir ihn nie. Und gerade in der Offenbarung wird deutlich, dass Gott uns einen Einblick gibt, ein paar Puzzleteile zeigen möchte. Und es wird auch deutlich, dass er uns bewusst nicht das ganze Bild zeigt. Johannes kriegt sehr deutlich gesagt, was er schreiben soll, aber auch was er nicht schreiben soll. Und darum gefällt mir dieses Bild von Johannes so gut. Es ist ein altes Bild, ihr seht es meistens rechts unten bei diesen Folien drauf. Weil ich denke, das ist die richtige Haltung, auch gerade besonders an die Offenbarung heranzugehen. Demütig, betend, fragend, passt davon etwas für heute? und was ist er für mich wichtig, was kann ich umsetzen. Starten wir zunächst mit Offenbarung 4. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung, ist auch eingeblendet, könnt gern mit euren Übersetzungen das mitlesen, Offenbarung 4. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie eine Posaune, die mit mir redete, sprach: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron, vom Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier, und das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen, und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel, und sind ringsum und inwendig voller Augen, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt, und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen, und um deines Willen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir bekommen hier einen Blick in den Himmel. Gott öffnet uns die Tür in den Himmel wie so einen kleinen Spalt, kann man sagen. Zwei Dinge fallen mir am Anfang sofort auf. Die erste: wir können von uns aus gar nicht reinkommen. Wenn Gott die Tür nicht aufmacht, können wir gar nicht rein. Als sündige Menschen sind wir vom direkten Zugang zu Gott ausgeschlossen. Die Trennung ist seit der Vertreibung aus dem Paradies einfach vorhanden. Aber jetzt seit Jesus, ich bin die Tür, hat Jesus gesagt, gibt es einen Blick hinein in die Ewigkeit Gottes. Und Offenbarung zeigt uns Gott ein kleines Stück von dem, was wir sonst nicht sehen. Aber rein kommen wir noch nicht. Bislang können wir nur durchsehen und dank der Bibel auch einen Blick hineinwerfen. Mehr ist noch nicht möglich, und die Offenbarung ist so ein kleiner klein geöffnete Tür, weil Gott uns etwas zeigen will. Wer zu Jesus gehört, der gehört zu Gott. Und dem zeigt Gott auch immer wieder seinen Willen. Und den nimmt Gott auch in seine Sicht hinein, in seine Sichtweise. Das können wir immer wieder entdecken in der Nachfolge Jesu, dass wir eine völlig neue Sicht zu vielen Dingen bekommen, die einfach anders ist, oft nicht kompatibel zu unserer Zeit. Warum? Weil Gott uns Geheimnisse offenbart. Schon im Alten Testament finde ich es ganz faszinierend, ganz am Anfang der Bibel lesen wir davon, wie Gott sagt: Mit Sodom und Gomorra muss ich einen Schlussstrich ziehen. Und er wusste, in Sodom lebt der Neffe von Abraham. Da zieht Gott nicht einfach einen Schlussstrich. Der Abraham, der mit ihm unterwegs war, der alles losgelassen hat, auf den Befehl Gottes hin losgezogen ist, sagte: Den will ich mit hineinnehmen. Und dann lesen wir, wie Gott Abraham besucht und ihm erzählt, was er vorhat. Und wie Abraham anfängt zu handeln. Wenn 50 Gerechte da sind, handelt er runter. Ich glaube, bis auf 10. Oder 5? 10. 10. Bis auf 10 handelt er herunter. Gott lässt mit sich reden und er nimmt uns Menschen in seine Sichtweise mit hinein. Und so ähnlich ist für mich auch die Offenbarung, dass Gott uns zeigt: Hey, das kommt, das wird auf euch zukommen, ich will, dass ihr Bescheid wisst. Er müsste es nicht tun, aber er tut es. Oft haben wir genau die entgegengesetzte Sicht, dass wir sagen: Ich will aber mehr wissen. Mir reicht das nicht, was ich weiß. Ich möchte mehr verstehen, aber da müssen wir uns damit genügen, dass Gott uns viele Dinge zeigt, die er gar nicht zeigen müsste, und manche Dinge einfach offen bleiben, die wir nicht gezeigt bekommen. Dennoch, Jesus öffnet uns jetzt hier eine Tür zum Himmel, einen kleinen Spalt weit, und wir dürfen etwas von der Zukunft sehen. Und das tut er, obwohl Jesus genau weiß, dass wir lange noch nicht alles verstehen werden. Aber wir dürfen dabei sein. Und das finde ich wunderbar. Gerade bei allem Unverständnis vielleicht, und die Offenbarung ist ja nicht umsonst, auch für uns beim Lesen oft das Buch mit 7 Siegeln, weil es so schwer verständlich ist. Aber Jesus möchte, dass wir etwas sehen davon. Der Vater im Himmel zeigt seinen Kindern etwas von dem, was kommt. Und wir dürfen mal so dabei sein, wie vielleicht ging es euch auch so, als kleines Kind dabei sein wollten, wenn der Papa was gemacht hat. Ich erinnere, mein Vater hat damals einen Anbau gemacht, so selbst gemauert und alles. Und ich wollte einfach nur dabei sein. Ich konnte zwar nichts, aber ich wollte dabei sein. Oder wenn die Mutter in der Küche steht und gekocht hat, einfach mal nur dabei sein. Ne? Ist Simon anders? Nee, passt. Passt, gell? Ja. Und so geht der Vater im Himmel auch mit uns und sagt, hey, auch wenn du es noch nicht verstehst, aber guck mal, darfst mir über die Schulter gucken. Du bist mein Kind, dir will ich etwas mehr zeigen. Wir bekommen vom himmlischen Papa also etwas zu sehen, was nicht jeder sehen kann. Und das macht auch nichts, wenn wir es noch nicht verstehen können. Ich habe mir überlegt, hätte Johannes nur das aufgeschrieben, was er verstand. Die Offenbarung wäre wahrscheinlich sehr, sehr dünn geworden. Vielleicht so ein Flyer. Es war für ihn auch unverständlich. Übrigens, Sie sagen ja Offenbarung. Der eigentliche Begriff, wie es auch im Griechischen steht, heißt Apokalypse. Und das bedeutet wörtlich übersetzt aufdecken oder wegverhüllen. Also etwas aufdecken, wegverhüllen, etwas sichtbar machen. Ich möchte an dieser Stelle mal ein kleines Experiment mit euch machen. Ich blende euch jetzt gleich mal ein Bild ein. Versucht einfach mal alles, vielleicht auch, was ihr von der Offenbarung jetzt so wisst, das schon vor Augen habt, mal auszublenden und eure Eindrücke zu sammeln und Gefühle, was empfindet ihr, wenn ihr dieses Bild seht. Lasst es erstmal für euch wirken. Es gibt kein richtig, kein falsch. Mag jemand sagen, was er so fühlt, denkt, empfindet, wenn er dieses wahrscheinlich sehr chaotisch wirkende Bild sieht, ja?
Überforderung.
Ja, Chaos. Wie bitte? Heiße Musik. Ja. Fackeln und Noten.
Es kommt aus der Mitte. Die biblische Vollzahl 7. 7 Feuer sind dort.
Ja. Ein ziemlich diffuses Bild. Ich lasse es einfach jetzt mal stehen, ich komme später nochmal dazu. Wir haben gelesen, der saß auf dem Thron, den Johannes sieht, als er so in die Offenbarung, in die Ewigkeit, in die Kommandozentrale Gottes, kann man auch sagen, entrückt wird. Beschreibt er, da sah einer, der vom Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder, und ein Regenbogen war rings um den Thron vom Ansehen gleich einem Smaragd. Ich weiß nicht, ob es vorhin aufgefallen ist, ich hatte es am Anfang gesagt, auch beim Lesen des ganzen Kapitels, wie oft ich sah wie. Auch hier, es war wie. Die Versuche von Johannes, etwas zu beschreiben. Und er beschreibt es mit diesen Begriffen, mit Edelsteinen. Ich weiß nicht, ob die alle so aussehen. Ich habe gelesen, dass die auch von den Farben her variieren können, dass nicht allein der Farbe der Edelstein zu erkennen ist, ist jetzt nicht so ganz mein Gebiet. Ich habe das auch nur rausgesucht. Der Jaspis, habe ich gelesen, ist selten rein, aber er war damals ein höchst angesehener Schmuckstein. Also das, was man hatte, was man gerne zeigte, was hergab. Der Sardion oder Sarder ist bekannt nach dem Fundort Sardes, auch als Chalcedon bekannt. Und der Smaragd gilt als extrem wertvoll. Übrigens, der heute bekannteste Smaragd wiegt ungefähr 200 Gramm und stammt aus Brasilien. Ihr merkt an diesen Smaragden, an diesen Edelsteinen, es sind nur Symbolbilder. Und wenn wir das von dem, der auf dem Thron saß, wie gleich einem nehmen und weiterführen, dann bedeutet das, Johannes hier etwas versucht zu beschreiben, gegen das alles, was wir an Schönheit und Besonderem kennen, farblos wird. In der Gegenwart Gottes ist das Schönste für uns Vorstellbare farblos. Eine Herrlichkeit, eine Schönheit, eine Pracht, die er nicht anders beschreiben kann. Und er beschreibt ihn, der das Sagen hat, als den Richter und Erhalter der Welt. Und gerade der Regenbogen ist ja auch ein Zeichen für den Fortbestand unserer Welt. Den hält er in seiner Hand. Ja, der Regenbogen steht für das Zeichen der Treue Gottes zu seinen Menschen. Nachdem die Menschen, wie heißt es nach der alten Luther-Übersetzung, so verderbt waren, dass Gott keine Perspektive mehr gesehen hat, hat er die ganze Menschheit vernichtet mit dieser Sintflut, hat Noah, der ihm noch glaubte, und seine Familie durch die Arche gerettet und am Schluss den Regenbogen als Zeichen gegeben, um uns deutlich zu machen, das tue ich nie wieder. So eine Vernichtung werde ich nicht noch einmal schicken. Und er hat sich dran gehalten. Bis zum jüngsten Gericht, bin ich mir überzeugt, wird es keine solche Vernichtung mehr geben. Am Ende wird Gott einmal Recht sprechen. Und mir selber tut es immer wieder weh, wenn ich sehe, wie dieser Regenbogen heute missbraucht wird. Wie er für genau das Gegenteil herhalten muss, dass man sich feiert mit dem, was Gott nicht will. Wo Gott das sagt, weil ihr so wart, habe ich das kommen lassen. Aber weil ich euch lieb habe, lasse ich es nicht wieder passieren. Kleine Randbemerkung. Schauen wir uns Gottes Gegenwart an. Das Umfeld um den Thron. Rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf dem Thron saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. 2x12 Älteste auf dem Thron, kann man sich vorstellen, das Symbol für das Alte und das Neue Testament. Den Alten, den Neuen Bund. Das Volk Israel, 12 Stämme, 12 Apostel, mit denen Jesus das Neue Testament, das Evangelium gestartet hat. Und sie alle haben weiße Kleider. Weiß steht für gereinigt, geheiligt, Leben aus der Vergebung. Jesus selbst hat dieses Bild gebraucht, dass in den Himmel der reinkommt, der von ihm ein weißes Kleid bekommen hat, die Vergebung. Also sie haben Vergebung bekommen. Sie tragen Siegeskränze auf ihren Köpfen. Paulus schreibt, wir sollen unsere Nachfolge so leben, dass wir den Siegespreis erringen. Nicht auf der Zielgerade noch schlapp machen, müde werden. Sie haben die Siegeskranz. Und sie beten Gott an und loben ihn. Sie gehen vor Gott auf die Knie und sie legen ihre Siegeskränze ab. Vor dem, dem sie den Sieg zu verdanken haben. Ganz ehrlich, wenn wir ehrlich sind, alles, was uns gelingt, ist Gnade. Wir können zwar uns anstrengen, wir können auch ziemlich viel kaputt machen, aber auch wenn was gelingt, ist Gottes Wirken, ist sein Segen, an dem er uns teilhaben lässt. Wenn wir Sieg haben, hat er ihn uns geschenkt. Und diesen Sieg legen sie vor ihm nieder, sagen, ja, wir sind nur hier, weil du für uns den Sieg errungen hast. Du hast uns zu Siegern gemacht, aber du bist der eigentliche Sieger. Ist das Zeichen und Werfung. Wir haben einen Herrn und er ist hier in unserer Mitte. Für die Juden damals war noch eine andere Bedeutung drin. Mit diesem Bild erinnert Johannes seine Generation an den ihnen gut bekannten Kaiser Domitian. Der ließ sich ebenso als Gott anbeten, nur stellte er einen leeren Thron hin und dann mussten die Menschen vorbeigehen und sich davon niederwerfen vor einem leeren Thron. Hat nicht die Zeit, sich wahrscheinlich mal draufzusetzen. Unser Gott ist der Herrscher, er sitzt auf dem Thron und ihm gehört wirklich die Ehre. Und sie ehren Gott mit anbetenden, mit lobenden Worten. Das versuchen wir auch immer wieder zu tun. Und ich versuche das auch in unseren Gebetszeiten, auch im Gemeindegebetsabend. Jetzt am Mittwoch ist auch wieder Gemeindegebetsabend. Herzliche Einladung. Woche drauf. Dann der Woche drauf die herzliche Einladung. Das zu machen, dass wir versuchen, ab meinem Gebet uns mal darauf zu konzentrieren, Gott nur anzubeten und ihm zu danken. Die Bitten, das alles kommt sowieso von selbst. Aber zu sagen, nee, wir wollen mal gucken, wie Gott ist, ihn ganz bewusst in der Mitte erleben als unseren Herrn, denn ihm können wir nicht genug danken. Und das erleben wir ja auch, wir hineinsehen dürfen in die Machtzentrale Gottes. Und dann beschreibt Johannes weiter, was er sieht. Und aus diesem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Furchterregend, hat vorhin, glaube ich, jemand auch gesagt, oder erschreckend. Blitze, Donner, Stimmen. Nicht Sachen, die ich jetzt sagen würde, das ist so vertrauenserweckend, das ist sowas für einen kuscheligen Abend am Lagerfeuer, das ist eher erschreckend. Was bedeutet das aber? Das, was uns Angst macht, was wir nicht in der Gewalt haben, wir können über Blitze, Donner können wir nicht verfügen. Diese Naturgewalten hat Gott in der Hand. Er ist der Herr darüber. Sie sind ein Bild für seine Macht und für seine Gewalt. Und wo die Jünger Jesu ihren Herrn anbeten, da wird etwas deutlich von dieser Macht. Da lässt Gott, sagen wir mal, auch seine Macht aufblitzen. Blitze, blitzen. Gott seine Macht aufblitzen, seine Herrlichkeit. Das sind schöne Blitze dann. Es geht noch weiter. 7 Feuerfackeln, die 7 Geister Gottes. 7 ist die Vollzahl, die für Gott steht. Immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, 7 ist ein Symbol dafür, für die Vollkommenheit. Und die 6 ist ein Symbol für die, die das Vollkommene nie erreicht, die immer davor enden wird, die nie wirklich ans Ziel kommt. Zur Vollkommenheit gehört hier auch der Heilige Geist, die Fackeln, die für das Feuer stehen, die 7 Geister Gottes. Und gerade heute, wo wir Pfingsten feiern, feiern wir ja, dass Jesus diesen Geist sandte, dass der Geist Gottes gekommen ist, dass wir das Ganze, was wir zu lesen und hören, überhaupt verstehen können, ist Wirkung dieses Geistes. Wir merken auch hier die Dreieinigkeit, die wieder vor dem Thron steht. Und Johannes sieht noch mehr, ein gläsernes, kristallenes Meer vor dem Thron. Also wie das gläserne Meer am Ende aussehen wird, werden wir sehen. Hier habe ich mal so helle Wasserkristalle versucht, auf dieses Bild zu bringen. Aber auch das ist nur ein jämmerlicher Versuch, weil dieser Glanz, diese unbeschreibliche Schönheit, ich glaube, da fehlen uns die Worte dafür. Da werden wir einfach nur noch mal nur staunen, wenn wir das sehen und erleben, uns gar nicht fassen können. Glanz und unbeschreibliche Schönheit gehören einfach untrennbar zu unserem Gott, der auch alle Macht hat. Und nun wird es aber noch abstrakter, jetzt tauchen 4 Wesen auf. Johannes sieht etwas, das aussieht wie. Also auch da versucht er zu vergleichen. Und dann ist der Löwe ein Bild für den Herrscher, der das Sagen hat. Der Löwe aus Juda wird auch Jesus beschrieben, der Messias, der kommen soll, der Mächtige, der das Sagen hat. Ein Stier ist immer ein Bild für Kraft, für Macht. Der Mensch, vielleicht ein Bild dafür, dass Gott auf seine Menschen zukommt, einer von uns geworden ist, sich nicht zu schade war, uns auf eine Stufe mit uns zu kommen. Und der fliegende Adler ist ein Bild für alles, was da drüber schwebt, was den Überblick hat. Ich weiß nicht, vielleicht hat Johannes damals ja schon Drohnen gesehen, die er gar nicht kannte. Die fliegen auch überall, haben eine Kamera, machen schöne Bilder, sehen alles. Und die haben den Überblick. Ich habe schon gehört von Jägern, die dann, oder von Landwirten waren es, glaube ich, die dann Drohnen haben kommen lassen, bevor sie das alles abmähen, um dann Rehkitz und sowas retten zu können. Es gibt verschiedene Sachen. In Halden hat mal einer eine Drohne über ein Dach fliegen lassen, wo einer wusste, mein Dach ist undicht. Von oben sieht man einfach mehr. Unser Gott sieht mehr, er hat den Überblick. Und das gilt für unser ganzes Leben. Was wir schon gelebt haben, was noch kommen wird, er hat den Überblick. Nichts entgeht ihm. Und er ist so mobil, dass er sofort in jede Richtung handeln kann. Es geht nicht einmal Zeit für das Umdrehen verloren, weil die Flügel in alle Richtungen gehen. Auch sind alles lebende Gestalten, denn wir haben keinen toten Gott, sondern einen lebenden und höchst aktiven Gott. Und dann heißt es von diesen lebendigen Wesen, ringsum und inwendig voller Augen, Gott sieht alles, die hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und jetzt merken wir, der Himmel füllt sich mit Lobpreis. Die Sieger feiern ihren Sieger und es gibt kein Halten mehr. Und ihr merkt, es hat dieses Bild wieder zusammengesetzt, das ich vorhin gezeigt habe, mit der ganzen Symbolik dahinter. Ist auch nur ein ganz schwacher Abklatsch von dem. Aber uns soll uns ein bisschen deutlich machen, dass manches auf uns vielleicht erstmal schrecklich wirkt. Und wenn man Stück für Stück mal genauer hinsieht, entdecken kann, welche Bedeutung dahinter steckt. Und man kann noch viel mehr in die Tiefe gehen, das mache ich aber jetzt nicht. Wir haben einen Gott, der alles sieht, der alle Macht hat, dem nichts unmöglich ist, der nie zu spät kommt, der seine Leute ans Ziel bringt und der sich freut über jeden, den er in seiner Gegenwart wiederfindet. Wir haben in den letzten Monaten die Sendschreiben uns angesehen. Es waren Briefe genau mit dieser Absicht, wo Gott an seine Gemeinden geht, sagt, hey, passt auf, ich will euch alle bei mir haben. Und da und da steht in der Gefahr, das Ziel zu verfehlen, einen Siegeskranz nicht zu bekommen. Ich will das nicht. Und dazu sind Sendschreiben da, dass Gott sagt, ich möchte euch alle bei mir haben. Und darum ermutigt und ermahnt er auch seine Leute, dass sie auf dem Weg bleiben. Und auch alles Weitere, was wir in der Offenbarung lesen, hat nur diesen Zweck, dass Jesus Christus, der diese Welt besiegt hat, uns beschreibt, was kommt. Egal, welche Mächte auftreten, egal, welche Gefahren kommen, egal, selbst wenn das Böse zu siegen scheint. Deswegen am Anfang dieser Blick in den Himmel, da ist die Kommandozentrale. Und da wird schon gefeiert und gejubelt, weil alle wissen, Satan hat verloren und er tobt sich noch einmal richtig aus. Die Offenbarung ist ja auch als ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde geschrieben. Also die erste große Christenverfolgung, die es damals gab, und da hat Johannes eben geschrieben, um es deutlich zu machen, der, ja, Gott hat ihn ja beauftragt, Jesus hat ja wirklich gesagt, schreib das, um Mut zu machen und zu sagen, hey, ich hab's in der Hand, komm durch. Und ich glaube, es ist auch geschrieben für Christen, die seit Jahrzehnten in Nordkorea unter anderen islamischen Regimen aushalten müssen. Die erwarten sich, glaube ich, viel sehnsüchtiger auf diesen Tag, als dort, wo es uns so gut geht, wir alle Freiheiten noch haben. Es ist aber auch geschrieben für jeden Jünger Jesu, der um seine Beziehung zu Jesu willen Ungerechtigkeit, Verfolgung, Mobbing oder vielleicht sogar Tod erdulden muss. Jesus gibt uns diesen Einblick in den Himmel, um zu unterstreichen, was er seinen Jüngern auch schon ganz persönlich gesagt hat. Lukas 21, 28, wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Darum geht es, ein Trostbuch. Ein Buch, wo Gott zeigt, ich hab's in der Hand. Und darum vergesst diese Überschrift nicht, sie gilt für alles, was wir in der Offenbarung lesen können, auch für alle Ereignisse, die nun beschrieben werden. Und auch für alle kommenden Beschreibungen, vergesst nicht das Wie. Wir müssen uns immer wieder fragen, was das Wie bedeuten könnte. Den Einstieg in die kommenden Ereignisse, den Jesus uns hat wissen lassen, sehen wir uns jetzt noch an. Ich lese zunächst noch das 5. Kapitel. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen auf der Rückseite beschrieben, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und die Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde und auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anklicken. Anblicken. Vielleicht hat Johannes anklicken geschrieben, wenn er gesehen hätte, was ich hier mache. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch innen und außen, habe ich gerade beschrieben, genau. Die rechte Hand Gottes, davon ist hier die Rede. Ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Dieses Rechts steht immer wieder für echt, für wahrhaftig, für korrekt. Rechts steht für Kraft. Die meisten sind Rechtshänder. Die Linkshänder müssen da mal spiegelverkehrt denken. Aber man weiß mit rechts. Wer Rechtshänder ist, weiß, Linkshänder das mit links umdenken. Aber das ist das Bild. Hier ist wirklich die absolute Macht. In dieser Rechten hält das. So ist auch die Rechte Gottes, die gerecht ist und die für den Sieg steht. Psalm 118 heißt es, man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Hat also nichts mit Politik zu tun. Hier geht es um das Recht, um die Macht, den Gerechten im Himmel. Die siegreiche Hand Gottes legt los. Und diese siegreiche in der Hand hält ein Buch, doch man kann es nicht lesen, denn es ist versiegelt. Das Geheimnis Gottes ist nicht frei zugänglich. Es kommt das, was ich am Anfang schon ausführte, etwas. Gott lüftet nicht jedem sein Geheimnis und nicht jeder ist berechtigt, dieses Geheimnis lüften zu dürfen. Siegel kennen wir bis heute. Stempel dienen oft als Beglaubigung oder manche, jeder hat es glaube ich zu Hause, jeder hat es zu Hause. Irgendwo in der Wohnung gibt es so diese Hauptsicherung für den Strom und diese Hauptsicherung ist auch mit einem Siegel zugemacht. Und diese Siegel dürfen nur zertifizierte Elektriker öffnen und drangehen. Die Siegel hat Bedeutung oder wenn wir vielleicht etwas Teureres uns kaufen, ist oft auch versiegelt. Heute meistens mit so einem fest verpackt, dass man etwas aufreißen muss, dass man sehen muss, das Siegel ist geöffnet. Wertvolles ist versiegelt. Und hier versiegelt Gott auch sein Wort. Wir sind wieder bei Pfingsten. Ohne Heiligen Geist kann man es nicht verstehen. Ohne Heiligen Geist kann ich es nicht verstehen. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ich würde so gern verstehen, ich verstehe es nicht. Dann dürfen wir Gott bitten, dass uns den Heiligen Geist gibt, dass wir es verstehen können. Denn nur wenn der Heilige Geist den Zugang schenkt, kann ich es begreifen. Und wenn ich es begreife, dann muss ich mich aber auch entscheiden, ob ich es glauben will oder nicht. Ob ich dann auch Kind Gottes werden möchte oder nicht. Und die Offenbarung trägt auch so ein Siegel. Wer ist berechtigt, dieses Siegel zu öffnen? Und das heißt sogar, ein starker Engel. Er ist total verzweifelt. Jetzt haben wir das Buch und keiner ist berechtigt, es zu öffnen. Wieso steht eigentlich hier auf Vorder- und Rückseite beschrieben? Also so ein Buch gab es damals noch nicht, wie ich hier eingeblendet habe. Das waren Schriftrollen. Man hat die ja durch Rollen gelesen. Bücher, die gab es erst später. Und wenn die Vorder- und Rückseite beschrieben waren, dann war die Rückseite die stärker strapazierte Seite. Die hat sich schneller abgenutzt. Und es wäre auch viel schwieriger gewesen, etwas zu finden. Ich bin ja so froh, dass es heute Computerkonkordanzen gibt, wo man ganz schnell, man sucht ein Wort und kriegt alle Stellen aufgeführt. Aber stell mir vor, ich suche jetzt ein Wort, eine Bibelstelle und auf beiden Seiten noch. Also üblich wurde aber damals einfach, dass nur eine Seite beschrieben war. Das ist besonders, dass hier eben beide Seiten beschrieben waren. Damit ist aber noch die Frage geklärt, wer nun die Berechtigung hat, dieses Siegel zu öffnen. Der Engel ist, wie gesagt, ganz verzweifelt. Johannes ist selbst total betroffen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Schon wieder klicken gesagt, anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte, das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam, nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Schon wieder ein spannungsreiches Bild. Das menschlich Unmögliche, niemand ist würdig, sich Gott und seiner Offenbarung zu nähern, einen Blick in Gottes Karten zu bekommen. Und doch die neue Selbstverständlichkeit, da sitzen die Ältesten um den Thron herum. Die Nachfolger Jesu, die angekommen sind. Und wir werden auch einmal in dieser Gegenwart Gottes sein. Wir werden auch einmal mit Jesus richten, hat er uns gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das aussehen mag. Aber es muss super sein. Das spannungsreiche Bild gipfelt hier in Jesus, der die Antwort auf alle Fragen ist. Keiner kann's, er kann's. Er ist der Löwe aus Juda, da haben wir den Löwen wieder. Wieder Bild für den allmächtigen Gott Israels. Er gehört zur Familie Davids, das ist die Heilslinie Gottes. Von Abraham über David bis Jesus. Der Messias wurde als Nachkomme Davids angekündigt. Und er ist das geschlachtete Lamm, schreibt Johannes auch wie. Ich glaube nicht, dass Jesus da in dem Moment doch die Wundmale zu sehen hatte, sondern diese Symbolik da drin. Das ist der, der sein Leben für uns gegeben hat. Das geschlachtete Lamm, das der Mittelpunkt des gesamten Bildes ist. Inmitten des Thrones, heißt es, der lebenden Wesen und der Ältesten ist Jesus zu finden. Mittendrin. Jesus mittendrin. Schöne Parallele zu Pfingsten. Seit Pfingsten ist Jesus mitten in unserem Leben, wenn wir zu Jesus gehören. Dann wohnt er in uns durch seinen Geist. Ist auch schon mittendrin. Dann nochmal viel schöner, viel vollkommener. Deutlich wird auch, an Jesus kommt keiner vorbei. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Der Gott, der alles für seine Menschen gegeben hat, ist würdig, die Tür in Gottes Zukunft ein wenig zu öffnen. Wir besprechen es bei uns ja nicht so oft, aber im Glaubensbekenntnis bekennen wir aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist unser Bekenntnis zu diesem Messias, Jesus Christus. Und im Himmel wird es nicht anders sein. Ihm, dem Überwinder, gehören einzig und allein Anbetung. Und das wird in den letzten Versen auch nochmal deutlich. Und als es das Buch nahm, geht es um das Lamm, und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen, die 24 Ältesten, nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ein gewaltiges Bild. Wenn ihr Zeit habt, nehmt euch in der Nachmittag nochmal die Zeit, das mal einfach für euch so durchzulesen und sagen, da bin ich mal dabei. Wenn ich zu Jesus gehöre, bin ich mal dabei, wie auch immer das dann genau aussehen mag. Es ist die Rede von goldenen Schalen mit Rauch. Zum Gottesdienst im Alten Testament gehörten Schalen mit Weihrauch und sie wurden angezündet als Duft zur Ehre Gottes. Hier im gleichen Zusammenhang wird jetzt der Rauch mit den Gebeten der Heiligen in Verbindung gebracht. Das sind jetzt nicht die Heiligen gemeint, die es in der katholischen Kirche gibt oder die so besondere Werke gemacht haben. Heilig ist jeder, der zu Jesus gehört. Der ist untrennbar mit Gott verbunden, der ist ein Heiliger. Das heißt, unsere Gebete sind da drin. Wenn wir beten, sind das die Gebete, die hier in diesem Bild uns deutlich, wo in diesem Bild uns deutlich gemacht wird, sie kommen bei Gott an. Dein Gebet kommt von Gott an höchster Stelle an. Bist du darüber bewusst? Wenn wir beten, haben wir direkten Zugang zu Gott. Und wenn wir Gott anbeten, ihm die Ehre geben mit Worten und Taten, dann ist das Gott eine Freude. Und wo die Gemeinde gemeinsam betet, gibt sie Gott die Ehre. Und Gott freut sich. Bist du darüber bewusst, wenn du zum Gemeindegebetsabend kommst oder in der Gemeinde betest, dass du Gott damit eine Freude machst, dass er sich freut, dass du da bist, dass er sich freut, wenn du mit ihm redest? Ebenfalls freut sich Gott, wenn wir Musik machen. Im Himmel wird viel Musik und Gesang sein. Hier werden neue Lieder gesungen, weil Gott ein ganz neues Kapitel aufschlägt. Ich habe einmal bei einem Sängerfest, gab es früher noch, von einem Sängerbund mitgesungen, in Frankfurter Eissporthalle, alles voll mit Sängern, in der Mitte zwei, wie bei diesen Boxkämpfen, diese Ringe aufgebaut mit Dirigenten, auf jeder Seite einer. Das war ein Erlebnis. Und die jetzt sagen, ach, ich mag nicht singen, für mich schreckliche Vorstellung. Wenn ihr im Stadion seid, da singt und krächzt jeder und jubelt mit. Und es hört sich trotzdem gut an. Es ist eine tolle Stimmung. Und darum geht es hier. Dort, wo wir mit Jesus verbunden sind, wird eine Bombenstimmung sein. Da kann man gar nicht anders. Wenn unzählige Stimmen nur noch Gott feiern, dann ist das einfach nur noch himmlisch. Einfach nur noch himmlisch. Uns ist der erste Blick, den wir in den Himmel werfen dürfen, ein Blick in die Weltregierung. Hier sind Gott und seine Gemeinde, sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes, vereint. Hier ist Jesus in der Mitte, der Triumphator. Hier sehen wir die erlöste Gemeinde mit Siegeskränzen und wir erleben eine bombastische Stimmung. Gebete, Gesang, Freude und tiefer Friede. Und gerade das steht am Anfang vor dem, was nun alles kommen wird. Gerade im Blick auf das, was nun kommt, wenn hier aus dem Kreis der Sieger nach und nach jetzt die Siegel geöffnet werden und uns so einige Episoden gezeigt werden, was noch kommen wird und schon gekommen ist, dann haben wir gesehen, dass Jesus der Herr über allem ist und dass ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen ist. Und dass das, was wir hier erleben, bis es soweit ist, bis Jesus wiederkommen wird, Rückzugsgefecht des Satans sind. Und wenn jemand verloren hat, dann schlägt er nochmal so richtig zu. Und das tut er auch. Und das tut weh und das wird brutal. Das werden uns auch die Siegel zeigen. Es wird ein Ringen sein Gottes um die Menschen. Und Satan, der das Gleiche tut. Und dieser erste Blick in den Himmel zeigt uns aber, wer das Sagen hat, wer auf dem Thron sitzt und dass das Ende längst feststeht. Nichts kann und darf mehr den Jubel der Erlösten zum Schweigen bringen. Das ist die Überschrift, der erste Einblick. Amen. Ich möchte beten.